Ja, ich freue mich, dass wir zum Ende des Galaterbriefes kommen und dass wir noch einmal miteinander auf diesen fantastischen Brief schauen können. Ich werde keinen ganzen Rückblick machen, aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen mit dem, was Paulus ganz am Ende des Galaterbriefes schreibt. Und ich möchte heute mal nicht den ganzen Text vorlesen, sondern eigentlich den Text immer stückweise mit hineinbringen, wenn ich die Predigt halte. Mein Thema heute Morgen heißt, lebt aus dem Evangelium. Vielleicht erinnert ihr euch daran, vielleicht hört ihr zum ersten Mal zu, kein Problem. Der Brief von Paulus ist ein ganz, ganz persönlicher Brief. Er ist mit viel Leidenschaft und Engagement dabei. Er schreibt ihn an Gemeinden, die er gegründet hat. Er sagt den Galatern, ihr seid so eine coole Gemeinde gewesen, ihr seid so super gestartet, ihr habt Vollgas gegeben und dann habt ihr einen Rückwärtsgang geschaltet. Das liegt schon eine Weile zurück, dass wir über Galater 1 nachgedacht haben miteinander. Aber hier am Ende des Briefes merken wir nochmal, wie persönlich Paulus diesen Brief formuliert. Er greift sozusagen selbst zur Feder. Wahrscheinlich hat er den Rest des Briefes einfach einem Schreiber diktiert. Vielleicht hat er hier mit großen Buchstaben geschrieben, weil er nicht so gut sehen konnte. Oder er hat deutlich aufgedrückt und Fettdruck sozusagen nochmal den Abschluss selber gemacht. Auf jeden Fall greift er selber zur Feder und sagt, hier, das, was ich euch sage, ist ganz enorm wichtig. Ihr seid wichtig für mich. Und wenn wir uns anschauen, was er hier am Ende sagt, dann wiederholt er im Grunde genommen Dinge, die er in dem Brief auch schon gesagt hat. Oder er versucht sie nochmal zuzuspitzen, nochmal zu erklären, nochmal zu betonen. Und er sagt, ganz wichtig, lebt aus dem Evangelium. Schauen wir uns mal an, was er in Galater 1 gesagt hat. In Galater 1 hat Paulus gesagt, ich wundere mich über euch. Ich wundere mich über euch. Gott hat euch durch die gute Nachricht dazu berufen, dass ihr unter der Gnade steht, die Christus gebracht hat. Und nun kehrt ihr ihm so schnell den Rücken und wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Es gibt in Wirklichkeit gar keine andere. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften. Ich finde es einen faszinierenden Text, weil Paulus, das habe ich damals schon gesagt, hat, er sagt, wie könnt ihr erst Vollgas geben und dann in den Rückwärtsgang schalten? Wie könnt ihr der guten Nachricht Glauben schenken, die ihr allein durch die Gnade bekommen habt? Er betont die Gnade gleich am Anfang dieses Briefes und sagt, auf einmal kehrt ihr euch davon ab und wendet Gott sogar den Rücken zu, weil ihr einer anderen scheinbar guten Nachricht folgt, die keine gute Nachricht ist. Wenn wir jetzt mal schauen, wie Paulus den Brief beendet, im letzten Vers des Galaterbriefes heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Er schreibt ganz zum Schluss, erinnert euch daran, es geht alles um diese Gnade. Das, was ihr braucht, ist Gottes Vergebung. Was ihr braucht, ist Gottes gute Botschaft. Was ihr braucht, ist das Evangelium. Und deswegen lebt aus diesem Evangelium. Und alles, was Paulus hier am Ende schreibt, spitzt sich darin zu. Und wir werden merken, wie das Evangelium in jedem Teil dieses Textes von Galater 6, Vers 6 bis 18 wichtig ist. Und mir ist wichtig, dass wir versuchen, diesen roten Faden heute Morgen zu erkennen und auch immer wieder uns daran zu erinnern, wenn wir den Galaterbrief mal in Zukunft zur Hand zu nehmen. Entscheidend ist, dass ich aus dem Evangelium heraus lebe. Paulus sagt, ihr seid mit dem Evangelium gestartet und all das, was ihr zum Leben braucht, steckt im Evangelium drin. Und ihr müsst immer wieder aus dem Evangelium heraus leben. Und deswegen dieser wichtige Punkt heute Morgen, lebt aus dem Evangelium. Aber zu Anfang von Galater 6, Vers 6 bis 18, da betont Paulus zunächst einmal, dass wir die Bedeutung verstehen sollen von Saat und Ernte. Lesen wir doch mal miteinander diesen Text. Wer im christlichen Glauben unterwiesen wird, soll dafür seinem Lehrer von allem etwas abgeben, was zum Leben nötig ist. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Mal bis hierhin, Vers 6 bis 8. Versteht den Zusammenhang von Saat und Ernte. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Ich meine so, ich habe wirklich keinen grünen Daumen. Wenn ich diese Pflanze hier, die hier so wunderschön vor mir steht, pflegen müsste, wäre sie ganz sicher in einem halben Jahr tot und würde nie wieder blühen. Ich bin Fan von frischem Gemüse, solange ich mir nicht selbst die Finger schmutzig machen muss. Aber was ich sehe ist, ich habe so Pastorenkollegen auf Facebook, die fangen jetzt an, Dinge zu säen. Die fangen jetzt an, im Garten Dinge einzupflanzen. Vielleicht sind sie auch schon zu spät, keine Ahnung, oder zu früh. Auf jeden Fall ist es so, wenn du was ernten willst, musst du säen. Und Paulus sagt, das, was wir in der Natur sehen, das gilt auch für unser normales Leben als Menschen. Das gilt auch für unsere geistliche Entwicklung. Das gilt auch für unsere moralische Entwicklung. Das, was du säst, wirst du ernten. Und jeder von uns weiß, der Ertrag der Ernte hängt nicht daran, welchen Mähdrescher du verwendest. Der Ertrag der Ernte hängt an dem Saatgut, das du verwendest, hängt an dem Boden, in den du einsäst, hängt an der Art und Weise, wie du diese Saat pflegst. Und Paulus sagt, in unserem geistlichen Leben und in unserem moralischen Leben gibt es auch diesen Zusammenhang von Saat und Ernte. Und er sagt, wenn du so lebst, als hätte das Evangelium keine Bedeutung für dich, wenn du so lebst, als wäre Gottes Geist nicht da, wenn du aus eigener Kraft und aus eigenen Zielen heraus lebst, dann wirst du Dinge ernten, die dein Leben zerstören. Die Bibel nennt es Sünde. Und wir können jetzt zurückgehen zu Galater 5, wo Paulus ausdrücklich Dinge beim Namen genannt hat, wo er davon gesprochen hat, was uns zerstört, wo er vielleicht gesagt hat, dass uns Neid oder Streit, dass die unser Leben zerstören. Und wenn du unversöhnlich lebst, wirst du Bitterkeit ernten in deinem Leben. Wenn du ständig schaust, was andere haben und erkennst, was du nicht hast, dann wirst du gierig werden danach, genau das zu bekommen, was andere haben. Wenn wir das pflegen, was unser Leben zerstört, dann werden wir am Ende Zerstörung ernten. Wer ständig mit anderen Frauen spielt und seiner Ehefrau nicht treu wird, der wird nicht überrascht sein, wenn auf einmal die Ehe zerbricht. Wer ständig stiehlt, wird nicht überrascht sein, wenn dieser Diebstahl dazu führt, dass er mit einem schlechten Gewissen oder mit einem schlechten Gefühl durchs Leben geht und am Ende selbst niemand mehr vertraut. Wer ständig lügt, der weiß auch nicht, wer ihn anlügt. Diese Prinzipien, wenn wir in das Schlechte investieren, wenn wir aus dieser eigenen Kraft heraus leben, wenn wir nur auf das bauen, was uns interessiert, wenn wir nicht aus dem Evangelium heraus leben, dann werden wir Zerstörung ernten. Und Paulus bleibt nicht bei diesem katastrophalen Bild stehen. Er sagt es schon, oder? Wer auf den Boden menschlicher Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Es wird kaputt gehen. Und er erinnert die Galater an das, was er im letzten Kapitel gesagt hat. Aber er sagt, wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Das heißt, wir sind nicht einfach so, wie wir sind. Es ist auch nicht so, dass wir Opfer sind unserer Umstände, sondern wir können Dinge verändern. Natürlich gibt es Dinge, die wir nicht verändern können. Natürlich gibt es Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Wir können die Corona-Maßnahmen nur sehr begrenzt beeinflussen. Das interessiert eigentlich, spielt relativ wenig eine Rolle, ob wir das cool oder toll oder gut finden. Wir können darüber auch fleißig diskutieren. Mache ich auch hin und wieder, genieße ich eigentlich auch. Aber letzten Endes können wir das nicht beeinflussen. Aber wir können natürlich beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und Paulus sagt, wenn wir anfangen, den Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu geben, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, wenn wir auf den Heiligen Geist vertrauen, wenn er uns prägen kann, wenn er mit seiner Kraft uns verändern kann, dann werden wir ewiges Leben bekommen. Dann werden wir unvergängliches Leben erben. Dann wird auch das Bestand haben, was wir gesät haben. Und es gibt einen Zusammenhang von Saat und Ernte. Und vergiss nicht, es geht hier nicht darum, sich Gottes Liebe zu erarbeiten. Es geht nicht darum, sich den Platz im Himmel zu erarbeiten, sondern Paulus kommt vom Evangelium her. Er sagt, wenn du das angenommen hast, die Vergebung, wenn du die Beziehung zu Gott begonnen hast, dann hast du den Heiligen Geist erhalten. Und so wie du den Heiligen Geist gratis erhalten hast, bekommst du auch die Kraft des Heiligen Geistes gratis. Du musst dir nichts erarbeiten, aber du gibst ihm Raum und dadurch fängst du an, der Kraft des Heiligen Geistes auch Wirkung zu verschaffen. Ich habe das gesagt, als wir die Predigt zu Galater 5, als wir über den Text in Galater 5 nachgedacht haben. Ich glaube, es ist einer der Gründe, warum wir so kraftlos sind, ist versucht, dass wir oft versuchen, Dinge selbst zu machen. In unseren Kindern das Beste zu bewirken, indem wir einfach Regeln aufsetzen und Druck machen und gar nicht zu verstehen, dass auch unsere Kinder die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, um gut leben zu können. Dass wir anfangen, uns selbst Regeln aufzusetzen, damit wir bessere Menschen werden, ohne zu verstehen, dass das letztlich nicht zum Ziel führt und eigentlich nur dazu führt, dass wir entweder stolz sind oder verzweifelt, weil wir es geschafft haben oder weil wir verzagt sind und dass es nicht dazu führt, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, sondern dass wir immer selber versuchen. Und das Entscheidende, sagt Paulus, ist, dass wir lernen, diesen Zusammenhang von Saat und Ernte in unserem Leben zu erkennen. Und dass wir auch bereit sind, diesen Saat- und Ernte-Zusammenhang zu leben. Und in der letzten Predigt habe ich viel Wert darauf gelegt, dass persönliche Veränderung damit beginnt, dass du selbst aus dem Evangelium lebst, dass du selbst diese Wahrheit des Evangeliums, die Vergebung, die Kraft des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes, den Wert, den dein Leben hat, dass du das für dich selbst entdeckst und dass du bei dir persönlich anfängst. Und Paulus sagt, das, was bei dir persönlich anfängt, darf nicht zu einem radikalen Individualismus führen. Es geht nicht nur um Gott und dich, sondern du bist Teil einer Gemeinde, du bist Teil einer Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft braucht ihr euch einander. Und das ist der Sinn von Galater 6, Vers 6. So vordergründig klingt es danach, hey, bezahlt die Leute oder gebt denen, die euch Predigten halten, von denen ihr das alles lernt, gebt denen doch auch was dafür. Aber eigentlich sagt Paulus hier gibt es ein Geben und Nehmen. Das ist nicht einfach nur Dienstleistungsbetrieb, da hat einer was getan, also kriegt er was dafür, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Wir haben das auch schon letzte Woche gesehen, am Ende von Kapitel 5, dass Paulus sagt, wenn ihr euch selbst anfangt, dann werdet ihr merken, dass auch andere darunter leiden, dass auch andere sündigen und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen. Es ist ein Geben und Nehmen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Und vielleicht muss man an der Stelle einfach mal sagen, das, was ich hier mache, dass ich hier vorne stehe und Predigten halte, das ist nur möglich, weil andere ihren Beitrag dazu leisten. Wir machen jetzt seit fast einem Jahr Gottesdienst mit Livestream oder ausschließlich im Livestream. Und all das ist nur möglich, weil Menschen sagen, wir möchten gerne, dass diese effige Höfe ein Ort ist, wo eine Botschaft verkündigt wird, die weitergeht, trotz Pandemie. Das ist ein Ort, wo Menschen sich investieren. Ich hatte vom ersten Moment an, wo ich angefangen habe, im März 2020 den Livestream zu machen, haben mich Leute unterstützt, haben mir Technik erklärt, haben mir Mikrofone ausgeliehen, haben mir Kameras geschickt, ich konnte nachfragen. Und alles, was ich hier mache, funktioniert nur, weil andere ehrenamtliche Mitarbeiter bereit sind, Zeit und Geld zur Verfügung zu stellen. Kein Gottesdienst funktioniert einfach nur, weil ich mir das vorgenommen habe oder weil ich ihr irgendein Programm abspule, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, auch wenn es nicht immer sichtbar ist, auch wenn ich manchmal das Gesicht der FEG bin. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass in diesem Video zum Gebetsparcours das ganze Team drin ist, damit ihr auch seht, das ist nicht einfach etwas, was Daniel macht, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und vielleicht muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, ich bin ganz überzeugt von dem Spendenmodell. Wir leben als FEG Höfe einfach von Spenden und nicht von Steuern. Wir leben von freiwilligen Gaben. Und da geht es nicht nur um mein Gehalt, sondern da geht es auch um das Gebäude, da geht es um Technik. Wir haben dafür, dass wir diesen Livestream machen können, neue Computer angeschafft, neue Geräte angeschafft. Jemand leiht uns im Moment immer noch die Kamera aus. Und das sind Investitionen, die wir machen, damit die Botschaft Kreise ziehen kann. Und es ist nicht so, dass ich das alleine mache, sondern wir machen das gemeinsam. Und ich bin ganz überzeugt von diesem Spendenmodell, weil ich denke, so sind wir alle beteiligt. Und es geht nicht nur darum, eine gute Predigt zu hören, sondern auch aus dieser Predigt sich zu ernähren und dann letztlich auch Dinge in die Tat umzusetzen und gemeinsam vorwärts zu gehen. Meine Idee von Kirche und Gemeinde und die Idee von Kirche und Gemeinde ist nicht, dass einer alles macht, sondern dass wir miteinander zusammenwirken, das Bild vom Körper. Und Paulus spielt im Grunde genommen an dieser Stelle darauf an und er sagt, Auch an der Stelle geht es um Saat und Ernte. Du bist beteiligt. Und ich freue mich, dass wir in dieser Woche den Brief an unsere Spender rausschicken konnten und Danke sagen konnten für die finanzielle Unterstützung im letzten Jahr. Und ich bin dankbar für jeden, der sagt, hey, mit dieser Gemeinde und in dieser Gemeinde möchte ich mich persönlich und auch finanziell engagieren. Und wenn dich das interessiert, du findest auf unserer Webseite Möglichkeiten zum Spenden. Und ich bin stolz darauf, dass diese Gemeinde über Jahrzehnte ohne einen Cent oder Rappen oder Franken an Steuergeldern ausgekommen ist und dass alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, allein aus Spenden ermöglicht wurde. Und das ist ein geniales Zeugnis dafür, dass Menschen sagen, wir wollen miteinander Gemeinde Jesu sein. Und deswegen müssen wir verstehen, wie Gemeinde funktioniert und wie unser geistliches Leben wachsen kann. Und Paulus sagt, erinnert euch daran, es funktioniert durch Saat und Ernte. Ihr müsst euch überlegen, wie ihr euer Leben gestaltet, worauf ihr baut, wohin ihr euch investiert. Und dann ist auch Veränderung möglich. Und oft ist es ja so, dass wenn wir etwas einsehen, dass wir sofort ernten wollen. Und auch dieses Bild, ähnlich wie diese Frucht des Heiligen Geistes, auch dieses Bild, was Paulus hier verwendet von Saat und Ernte, zeigt, das ist nicht sofort möglich. Ernte geschieht im Herbst, Saat im Frühling, sehr wahrscheinlich, in den meisten Fällen, zumindest in unseren Breitengraden. Und dazwischen muss das Ganze wachsen und gepflegt werden. Und genau davon spricht Paulus auch. Er sagt, tut Gutes. Tut etwas Gutes. Und er sagt es ganz explizit, wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist, denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Ich glaube, es gibt eine große Gefahr, dass wir den Eindruck haben, sobald wir gesät haben, muss doch die Ernte da sein. Und wenn wir so denken, dann werden wir müde, dann werden wir enttäuscht, dann werden wir dastehen und uns fragen, ja, was bringt das alles? Kein Bauer denkt so, kein Landwirt denkt so, kein Hobbygärtner rechnet damit, dass die Tomate schon wächst, wenn die Pflanze gerade eingepflanzt ist. Sondern er weiß, es geht darum, dass ich beständig dranbleibe, dass ich mich darum kümmere, dass ich Gutes tue. Und Paulus spricht hier im Grunde genommen davon, dass dieses Gesetz von Christus, was er in Galater 5 angesprochen hat, diese Liebe, die entstanden ist dadurch, dass Gott uns liebt, dass die auch für andere Menschen gilt. Und er sagt, Christen sind dazu da, Gutes zu tun. Und es beginnt mit der Verkündigung des Evangeliums und endet noch lange nicht damit, wenn ich jemanden den Einkauf erledige oder ihm helfe, die Hausaufgaben zu machen oder ihm die Steuererklärung mache oder mit ihm zum Arzt gehe. Das Evangelium ermöglicht eine Gemeinschaft und eine Tat, die nicht mich ins Zentrum stellt, sondern die den anderen wirklich liebt. Der andere ist nicht nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu tun, damit er dann in Gottesdienst kommt oder irgendwas zu tun, damit er mich lobt, sondern es geht darum, durch das, was ich tue, Gottes Liebe zu zeigen, Gutes zu tun. Und er sagt, tut Gutes. Das ist der Auftrag an die Gemeinden. Und er sagt, natürlich, das beginnt auch bei denen, die mit dir im Glauben verbunden sind. Das beginnt in deiner Familie. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn Mitarbeiter sich vor allem in der Gemeinde engagieren und zum Beispiel zu Hause die Kinder darunter leiden. Ich finde, wir müssen uns genau überlegen, wo engagieren wir uns und aus welchen Motiven. Und ich glaube, Männer sind gefragt, sich in der Gemeinde einzusetzen und zu Hause da zu sein. Und Frauen sind genauso gefragt, sich in der Gemeinde einzusetzen und zu Hause da zu sein. Das, was wir tun für Gott, das beginnt im Kleinen und nicht im Großen. Und deswegen sagt er, gebt nicht auf, bleibt dran. Wenn ihr das, was gesät ist, pflegt, dann wird es auch zur Ernte kommen. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Und dann kommt Paulus ganz zum Schluss nochmal zum zentralen Punkt seines Briefes, nochmal zum zentralen Punkt des Evangeliums. Das Evangelium beginnt ja damit, dass Jesus in diese Welt kommt. Das Evangelium beginnt damit, dass Jesus zu uns kommt und dass er uns zeigt, wo unsere Not wirklich liegt und dass er uns auch das Heilmittel dagegen gibt. Und Paulus sagt, wenn ich auf etwas stolz bin, wenn ich mich irgendetwas rühme, wenn ich irgendwas richtig, richtig cool finde, dann ist es das Kreuz. Und wir merken, wie komisch dieser Gedanke ist, oder? Das Kreuz ist ein Ort der Hinrichtung, das war kein Modeaccessoire, sondern das Kreuz ist der Ort, wo Jesus gestorben ist. Und Paulus sagt, genau darauf bin ich stolz. Er sagt, das Problem ist doch, dass die Leute, die euch zur Beschneidung drängen, die machen das eigentlich nur, weil sie damit vor anderen Menschen gut dastehen wollen. Die wissen selber, dass sie das Gesetz nicht einhalten können. Sie tun es nur, damit sie vor anderen gut dastehen. Sie treten zwar für die Beschneidung ein und sind auch beschnitten, aber nicht einmal sie selbst befolgen das Gesetz in vollem Umfang. Und Paulus sagt, wer darauf baut, dass er richtig lebt und vor Gott besteht, der muss ja einsehen, dass er das gar nicht kann. Und Paulus sagt, es geht nicht um die fromme Show. Und es geht auch nicht nur darum zu erkennen, dass ich ein ganz böser und sündiger Mensch bin, sondern dass ich geliebt bin und dass Gott mir vergeben möchte. Und das wird am deutlichsten im Kreuz. Ihr sollt euch nur deshalb beschneiden lassen, damit sie das vorweisen, sich damit rühmen können, nochmal. Ich aber will sonst nichts vorweisen, als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und mich mit nichts anderem rühmen. Weil er am Kreuz gestorben ist, ist für mich die Welt gekreuzigt und ich bin gekreuzigt für die Welt. Das, was ich gelb markiert habe, das ist mir das am wichtigsten. Ich will aber sonst nichts vorweisen, als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus und mich mit nichts anderem rühmen. Wenn wir über das Kreuz sprechen, dann sprechen wir darüber, dass Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Dass wir schuldig werden, Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Aber wir sprechen auch darüber, dass Gott uns vergibt. Dass er selbst gekommen ist, um die Strafe zu tragen und dass er seine Hand ausstreckt, damit wir in Beziehung mit Gott leben können. Und Paulus sagt, weil beides deutlich wird. Wer unter dem Kreuz steht, der wird verlernen, auf sich selbst stolz zu sein. Der wird verlernen, sich selbst zu rechtfertigen. Der wird nicht damit angeben können, was für ein toller Hecht er ist, sondern der wird erkennen, eigentlich wäre ich selbst derjenige, der ans Kreuz gehen sollte. Und er wird gleichzeitig auch erkennen, da hänge ich ja gar nicht. Da hängt ja Jesus stellvertretend für mich. Und weil es so ist, sagt Paulus, weil er am Kreuz gestorben ist, bin ich nicht mehr abhängig von dieser Welt. Geht es nicht mehr darum, was die anderen über mich sagen und denken, sondern lebe ich aus der Liebe, aus dem Zuspruch, aus der Gnade, aus der Vergebung, aus der Bestätigung, die Jesus mir gibt. Dass Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Ich liebe dich. Ich vergib dir. Das gibt meinem Leben Wert und Halt und Sinn und Orientierung. Und auf einmal bin ich nicht mehr alleine. Ich muss meine Einsamkeit nicht dadurch kompensieren, dass ich anderen Vorwürfe mache und mich in die Opferrolle begebe. Ich muss meine Einsamkeit nicht dadurch heilen, dass ich mich ins Getümmel stürze, sondern ich merke, ich bin ja schon geliebt. Ich bin ja schon angenommen. Ich bin gar nicht allein. Und ich kann aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus ganz anders leben. Ich suche nicht mehr nach der Bestätigung von allen, sondern ich lebe aus der Bestätigung heraus. Ich versuche nicht mehr geliebt zu werden, sondern ich bin schon geliebt und ich kann anderen diese Liebe weitergeben. Und deswegen sagt Paulus, wenn du das Evangelium verstanden hast, dann kannst du stolz aufs Kreuz sein. Dann kannst du über Sünde reden und Vergebung in Anspruch nehmen. Dann ist Sünde kein Problem mehr und Vergebung eine geniale Botschaft. Und er betont es hier am Ende nochmal in Vers 15. Darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu sein und auch keine unbeschnitten zu sein. Was alleine zählt, ist durch Christus neu geschaffen zu sein. Er sagt, Jesus macht einen neuen Mensch aus dir. Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann leb auch aus dem Evangelium. Dann sei stolz auf das Kreuz. Dann freu dich über das, was Gott dir schenkt. Dann lass dir von Gott all das geben, was du zum Leben brauchst. Dann such deinen Sinn und deine Berufung, dein Halt und dein Selbstwert. Nicht in dem, was du selber kannst und was andere über dich sagen oder in dem, was du tust, sondern in dem, was Jesus dir schenkt, nämlich Gottes Kindschaft, Gemeinschaft mit Gott und seine Liebe. Lebt aus dem Evangelium. Das war die Botschaft, die Paulus den Galatern gesagt hat. Vom ersten Kapitel bis zum letzten Vers sagt er, lebt aus dieser Gnade. Hört nicht auf, Gottes Gnade zu beanspruchen und zu suchen. Das Evangelium ist nicht der Babybrei, den du brauchst am Anfang, damit du den Eintrittsberechtigung in den Gottesdienst hast. Das Evangelium ist kein Zaubermittel, was aus dir einen perfekten Mensch macht. Sondern das Evangelium ist die Botschaft, dass Jesus für dich gestorben ist. Und dass du allein aus dieser Vergebung heraus, die Jesus dir schenkt, Gottes Kind werden kannst. Und dass du in dieser Identität leben kannst, Tag ein, Tag aus. Und dass, wenn du scheiterst, dass du wieder Vergebung annehmen kannst. Und dass, wenn du merkst, ich habe mich wieder in Gefangenschaft begeben, ich versuche mich wieder selbst zu beweisen, ich versuche wieder religiös zu leben, ich versuche wieder fromme Show zu machen, dass du darauf zurückkommen kannst und sagen kannst, hey, ich muss das gar nicht. Ich bin schon geliebt, ich habe schon Wert, ich bin eigentlich total frei. Und dass deine Gebundenheit an Jesus Christus, hat Konrad Eisler mal gesagt, meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Meine Gebundenheit an Jesus Christus ist meine Freiheit, Dinge zu lassen, die mich binden. Ist aufzuhören mit meiner Rachegedanken, ist aufzuhören mit meiner Enttäuschung, ist aufzuhören mit meiner Sucht. Meine Gebundenheit an Jesus Christus gibt mir die Freiheit, Nein zu sagen zu Dingen, die mich abhängig machen, sondern frei wirklich zu leben, weil ich geliebt bin, weil ich angenommen bin, weil ich einen Wert habe, weil mein Leben Sinn hat und weil ich eine Berufung habe. Paulus sagt, versteht doch die Bedeutung von Saat und Ernte. Achtet darauf, worin ihr euch investiert. Achtet darauf, was in eurem Herzen abgeht. Geht es darum, dass ihr euch selber gebt, was ihr braucht, oder seid ihr bereit, das anzunehmen, was der Heilige Geist in euch tun möchte? Versteht diesen Zusammenhang auch in geistlicher Hinsicht und in moralischer Hinsicht. Lasst euch von dieser Liebe dazu antreiben, die Jesus euch schenkt, Gutes zu tun. Hört nicht auf, werdet nicht müde, hört nicht auf zu hoffen und zu glauben und zu lieben. Und zuletzt, wenn ihr das alles verstanden habt, dann ist es keine Neuigkeit für euch. Seid stolz auf das Kreuz. Lobt Gott für das, was er getan hat. Erkennt, wer ihr seid im Angesicht des Kreuzes und feiert im Angesicht des Kreuzes, was Gott euch schenken möchte. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du gibst uns viel mehr als den Sonntagmorgen. Du veränderst uns von innen nach außen. Du beginnst mit deinem Heiligen Geist in uns nicht einfach nur einen Renovationsprozess, sondern du machst uns zu was Neuem. Und du schenkst uns die Kraft, neu zu leben, anders zu leben. Ich danke dir dafür, dass wir diese Botschaft heute Morgen nochmal hören durften. Dass wir allein aus deiner Gnade heraus leben dürfen und dass wir allein aus deiner Gnade heraus auch geistlich wachsen dürfen, dass du uns einlädst, Teil von deinem Team zu sein, dass wir als Gemeinde nicht unabhängig voneinander unterwegs sind, sondern dass wir durch dich eine Gemeinschaft geworden sind, die miteinander dir dient. Ich danke dir für die Möglichkeit, diesen Livestream zu machen heute und darüber nachzudenken, und ich bete darum, dass du uns diese Botschaft, dass wir immer wieder darüber stolpern, dass alles, was du uns gibst, langt, um heute zu leben und in Freiheit zu leben und Boten deiner Liebe und Gnade zu sein. Amen.